Wir sind im Epheserbrief. Wer verfolgt das zu Hause mit, den Epheserbrief, den Inhalt? Es ist unglaublich spannend, was da steht. Ich habe den schon so oft gelesen und immer wieder und denke, meine Güte. Und ganz kurze Erinnerung. Letztes Mal haben wir gehört, Glieder, fünffältiger Dienst, wir brauchen einander. Ja, so, ganz kurz. Und dann auch, der Kontext ist, in dieser Gemeinde sind zwei Kulturen, die aufeinanderprallen. Einmal die Kultur der Israelis, ne, dieses orthodoxen Glaubens, so die, und dann die anderen, diese, die Philosophien, die griechisch Denkenden, die Freidenkenden. Und sie kommen in eine Gemeinde und da gibt es Missverständnisse. Man geht nicht so gut miteinander um. Und Paulus macht es häufig so, er kommt, schreibt einen Brief, dann tut er erst gute Sachen aufzählen und dann sagt er so, Leute, das ist aber nicht in Ordnung. Da müssen wir dran arbeiten, da müsst ihr dran arbeiten. Und ich glaube, heute ist so der Text, wo er dann sagt, da müssen wir dran arbeiten, die Epheser. Und wir lesen den Text ja heute als nicht Epheser, sondern Oasler. Inwieweit das auf uns zutrifft, schauen wir gleich. Da muss sich jeder ja selbst, ne, wir prüfen uns selbst, wie weit das auf uns zutrifft. Und in dem Text heute, der steht in Epheser von Kapitel 4, Vers 17 bis Kapitel 5, Vers 7, das sind so vier Themen, die ich glaube, heute angehen zu sollen. Da steht noch mehr drin, wenn du studierst. Aber da stehen diese vier Dinge heute. Nicht mehr so leben wie früher, lügt einander nicht an, seid Nachahmer Jesu Christi und den Spalt schließen. So der Text für heute. Lass mal anschauen, was dann passieren wird. Ah ja, da steht's. Genau. Wir starten einfach mit Epheser Kapitel 4, 17 bis 23. Mit der ersten Aussage für heute. Und zwar nicht mehr so leben wie früher. Aus all diesen Gründen, schreibt Paulus, fordere ich euch auf, im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Also bitte bedenkt bei dem Ganzen auch heute, er spricht zu Christen. Er spricht nicht zu gottfernen Menschen, sondern er spricht das zu Christen. Schreibt das in eine Gemeinde rein. Und ich denke, boah, ey. Echt jetzt? Solche Dinge. Und dann geht's weiter. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft, sie haben sich der Ausschweifung hingegeben, beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seine trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen. Wow. Der muss wohl etwas gesehen haben, was da nicht reingehört in die Gemeinde. Ganz geradlinig, das alles gehört da nicht rein. Und wenn ich das so drüber lese, dann dachte ich, okay, wir wissen, was wir tun sollen als Christ, um an Gott zu bleiben, um nicht abzufallen, um nicht so tun, als ob ich Christ bin, aber es letztendlich doch nicht bin. Und diese ganzen Dinge, die er benennt, sind, glaube ich, Kennzeichen für einen Glauben, der kalt geworden ist oder für einen Glauben, der nur noch aus dem Verstand heraus ist. Und viele Leute wissen, dass es einen Gott geben muss, auch Menschen, die in Distanz zu Gott sind, die nicht von neuem geboren sind. Auch Wissenschaftler behaupten, es muss einen Schöpfer geben. Es muss einen geben, der das alles ins Leben gepackt hat, so wie es ist. Ja, und trotzdem sind sie nicht gerettet. Und diese Kennzeichen, die vorhin aufgeführt werden, sind ja Kennzeichen von Menschen, die eigentlich in Distanz zu Gott sind, die keine Beziehung zu Gott haben. Und trotzdem schreibt er in die Gemeinde und nicht an Außenstehende. Ich finde es interessant. Und ich glaube, dass diese Dinge, die er benennt, Zeichen dafür sind, dass unsere Beziehung zu Gott erkaltet, obwohl wir zur Kirche gehen. Oder erkaltet ist bei den Ephesern, obwohl sie dahin gegangen sind. Weil ihr Handeln entsprach nicht dem, was sie gelernt haben von Jesus. Und Gott ermahnt uns durch sein heiliges Wort dringlich, unser Leben zu reflektieren, ob wir in ehrlicher Beziehung zu Gott sind oder nicht. Das hat Paulus die damals klar aufgefordert. Leute, das gehört einfach nicht zu einem Leben in Christus. Und dann heißt es, aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Hey, wir lesen das ja heute. Wir, Oasla, 2500 Jahre fast später, lesen den gleichen Text. Und ich gebe das einfach so an uns weiter, auch an mich selbst. Ich selbst sitze da und lese und bereite mich vor und prüfe mich. Oh Mann, ey. Also, niemand von uns kann, wir werden gleich ein Stück weit weitergehen, und der ist heute echt ermahnend. Die ganze Botschaft ist ein bisschen ermahnend. Niemand von uns kann sagen, ich habe es nicht gewusst. Ich wusste nicht, wie ich handeln sollte. Keine Ahnung, stimmt nicht. Wir sind alle gelehrt worden, oder? Sind wir. Wie wir ein Leben führen können, das Gott ehrt, was in Beziehung zu Gott bleibt und auch, ja, nicht abkühlt. In Vers 23 heißt es, und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen. Das ist ein Aspekt, um dran zu bleiben. Manchmal glauben wir, okay, einmal gerettet, einmal getauft, einmal Jesus angenommen, hey, das reicht, zwischendurch kann ich ja mal immer so mein Leben auf der Kante führen. Ich darf ja noch ein bisschen alte Dinge, ist ja nicht so schlimm, ich bin gerettet, Gott vergibt, das ist gnädig. Und da beginnt man auf dieser Kante zu gehen, nicht ganz in der Welt, nicht ganz hier, unentschieden und lässt alte Dinge zu. Hey, eigentlich ist das der Ausdruck, dass mein Glauben zu Gott in Distanz geraten ist. Dass ich nur noch vom Verstand verstehe, was Vergebung ist, aber keine Beziehung mehr habe. Und es ist nicht mehr lebendig. Das heißt, einmal gerettet bedeutet nicht immer gerettet. In der Gnade zu bleiben bedeutet, einen fortwährenden Prozess zu gehen und sich heiligen. Und wer in Christus bleibt, das ist eine Leichtigkeit. Du willst gar nicht anders, als in Beziehung zu bleiben. Aber wenn wir unseren Glauben gelernt haben, nur aus dem Verstand, ja, ich muss Buße tun, ich bin kein guter Mensch. Du triffst irgendwann eine Entscheidung, aber du erfährst es nicht im Herzen. Dann fällt es uns leicht, auf der Kante zu leben. So dieses, ja, nicht, geht gerade noch so heilig. Das ist eigentlich Gott fern, dieses Leben. Es ist komplett Gott fern und wir merken es nicht. Also, wir wurden gelehrt, dran zu bleiben. Wie macht man das? Meditieren und lesen im Wort Gottes. Das wird hier immer wieder wiederholt vorne auf der Kanzel. Und im Gebet verbleiben. Gemeinschaft mit anderen Heiligen haben. Das ist ein wesentlicher Bestandteil eines christlichen Lebens. Warum? Früher ist euch vielleicht aufgefallen, so habe ich das zumindest empfunden, Menschen mit weniger Finger an den Händen. Habt ihr schon gesehen früher? Dann fragst du nach, ja, wie ist denn das passiert? Ja, ich bin Tischler oder Zimmermann. Ich hätte gern zwei Getränke. Weil das fehlt in der Mitte, abgeschnitten. Heute, wenn Finger abgeschnitten werden, kann man, wenn man sie schnell genug dran näht, wieder ins Leben bringen und sie funktionieren dann. Oder ein Arm abreißt, man kann den dran flicken und es funktioniert wieder. Wenn man aber diesen Arm oder das abgetrennte Fingerglied zu lange im Dreck liegen lässt und er beginnt abzusterben, man verarztet das nicht oder flickt das sofort an den Körper dran, stirbt dieses abgetrennte Glied, oder? Gott sei Dank haben wir eine gute Medizin. Im Geist ist das genauso. Im geistlichen Leben. Wir alle sind Glieder. Glieder, die nicht fest verbunden an einem Leib sind, sterben ab. Und glaub mir, ich kenne das auch. Wenn man manchmal sagt, boah, ey, am besten, ich will ein bisschen Distanz haben zu einer Gemeinde, zu was auch immer, weißt du? Muss ich da reingehen, mich dem aussetzen? Ich will nicht. Wenn ich das dann tun würde, würde bedeuten, ich trenne meinen Arm, geistig gesehen, ab von meinem Körper, lege ihn beiseite, er muss ausruhen. Nach einer Weile stirbt er ab und ist tot, ist unbrauchbar. Wenn ich als Christ ein Leben führe, das in Distanz zur Gemeinde ist, nicht fest einer Gemeinschaft angebunden, bedeutet das geistlich, dass ich sterbe und merke das noch nicht mal? Ein Glied, das sagt, ich bin Christ, kann nicht alleine irgendwo durchs Leben laufen und sagen, ich gehöre dazu. Tust du nicht irgendwann. Nur du merkst es nicht. Und Paulus spricht es klar. In der Bibel ist das klar. Und ich möchte es einfach so klar weitergeben an uns, dass wir uns selbst prüfen, ja, wo wir stehen, wie ich mein Leben gestalte. Also, wir benötigen einen Leib, um geistig lebendig zu sein. Und dann getauft mit dem Heiligen Geist, der uns lehrt, der uns alles beibringt. Und dieses am Leib sein, das heißt ja auch ergänzen oder ein Arm braucht den anderen Arm. Das Auge braucht die Hand das Auge. Wir können nicht alleine unterwegs sein, geht nicht. Also, das erste war, das Krallen, nicht mehr so leben wie früher. Das zweite, was ich heute so für uns herausnehme, ist, einander nicht anlügen. Einander nicht anlügen, sagt Paulus, schreibt das in die Gemeinde rein, lügt einander nicht an. Wenn du jetzt denkst, es geht um Diebstahl, nee, tut's nicht. Wenn du jetzt gehst, okay, mal die Unwahrheit gesagt, nee, darum geht's glaube ich auch nicht in dem Kontext. Das mit dem, was Paulus meint, lügt einander nicht an. Also, Paulus schreibt einen Brief. Er beginnt mit etwas und dann erklärt er Dinge, benennt etwas und erklärt. Und hier spricht er, ihr wart früher nicht Christen, jetzt seid ihr Christen geworden. Ihr habt einen neuen Mantel angezogen. Nennt euch Christen, oder? Nennt euch Heilige. Das Alte abgelegt und jetzt sind wir alle in der Gemeinde. So wie damals bei den Ephesern auch. Verschiedene Kulturen in einer Gemeinde. Alle behaupten, ich habe den neuen Mantel, das neue Leben angezogen. Und dann schreibt er, lügt einander nicht an. In welcher Hinsicht? Wenn einer eine Sünde begeht, dann muss man sie ihm nicht offenbaren, oder? Hey, du hast geklaut, du hast gesündigt. Ja, ist offensichtlich, muss ich dir nicht sagen. Gott weiß es, dein Herz weiß es. Du würdest mich nicht anlügen und ich lüge dich ja auch nicht an. Das ist ein Fakt, ich habe geklaut. Paulus meint, glaube ich, hier etwas total anderes. Miteinander nicht anlügen. Und zwar bezogen auf den Mantel, den wir angezogen haben, als wir gesagt haben, ich bin Christ geworden. Dann bekommt das Ganze schon ein ganz anderes Bild. Und auch die Aussagen und die Auswirkungen. Also, der neue Mantel, was heißt das? Früher war ich nicht Christ, hatte mein Leben meinen Mantel an. Dann habe ich das abgelegt, nehme Jesus an, er ist mein Herr. Und mit meinem ganzen Sein, durch die Taufe, bin ich in dieses neue Leben rein, mit meinem alles, ja, Geist, Seele und Leib, in Christus. Und dann sagt Paulus, betrügt einander nicht, seid ehrlich. An den Werken erkennt man, ob ich ehrlich bin oder nicht, oder? Bezogen auf meinen Mantel. Weil unser Verhalten offenbart, ob der Mantel, den wir der christliche Mantel nennen, ob der wirklich auch das ist, wofür wir ihn ausgeben, oder ist es einfach nur Religion? Verstehen wir den Unterschied? Wir können lange Zeit in einer Gemeinschaft sein, entsprechend verhandeln, aber ab und an knallen dann Dinge aus uns heraus, die ein Kind Gottes normalerweise nicht macht, nicht mehr machen würde. Er klaut nicht mehr, er geht arbeiten. Warum? Der neue Mantel, Jesus, sagt mir das. Und ein paar andere Dinge, wir werden uns das gleich anschauen. Und hier, glaube ich, spricht Paulus die Religiosität an und dass wir da voreinander ehrlich sein sollen. Lass uns in den nächsten Text einsteigen. Und hier nimmt Paulus wieder kein Blatt vor den Mund. In den Versen 24 bis 27. Und bitte verstehe, ich kann gut reden, ja? Du musst dich nicht angesprochen fühlen. Aber es geht darum, dass wir uns prüfen, inwieweit ich und wo ich stehe in Beziehung zu Jesus, zur Gemeinde und zu meinem Mitglied in der Gemeinde. Und da lesen wir, und den neuen Menschen oder den Mantel in anderen Übersetzungen, anziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit, Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Darum legt, und jetzt kommt der Kontext, darum legt alle Falschheit ab. Haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder an einem und denselben Leib. Wenn ihr zornig seid, versündigt euch nicht, legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wir haben einen Mantel. Und wenn du einen Mantel, so wie dieses Hemd zum Beispiel, stell dir vor, ich ziehe das Hemd an, und er, das neue Hemd, und er, ich lasse ein paar Knöpfe offen, ich lasse es, ich mach's mal nicht. Was passiert, wenn hier offene Knöpfe sind? Da kann doch alles Mögliche so Einzug halten, oder? Wind, Dreck, Staub, und ihr könnt auch die Unschönheit sehen. Der Mantel ist nicht vollkommen, ich bin nicht ganz drin. Oder der Mantel bekommt Risse. Was passiert dann? Da kann Zeugs einziehen. Und wir lesen hier im letzten Vers, und das ist einer der ausschlagenden Verse auch für heute. Gebt dem Teufel keinen Raum. Mit Raum meint Paulus nicht eine Tür. Gebt ihm keine Tür, die will er gar nicht. Weil das ist dann ja viel zu offensichtlich. Die offene Tür kann ich schützen. Er sagt, gib ihm keinen Raum. Im Werkzeugmacherbereich früher, wenn dann Spalt war, da kommt ein Sandkorn rein, Scheibenkleister. Die ganze Maschine geht kaputt, weil ein Sandkorn reingekommen ist. Und der Teufel braucht nicht mehr als einen kleinen Spalt. So, wenn wir jetzt sagen, ich bin Kind Gottes, aber es manifestieren sich durch mich Sünden und trotzdem behaupte ich, ich bin aber ein Christ und trotzdem tue ich Dinge, die nicht christlich sind, dann stimmt etwas nicht mit meinem Mantel, mit meiner Beziehung zu Gott. Das ist dann nur noch die Auswirkung. Das Negative, was ich tue, ist nur die Auswirkung. Bewirkt durch was? Durch den Knopf, der offen ist und dieser Rauch oder was kann Einzug halten. Und dann passiert etwas. Der Teufel kommt rein, wie auch immer, er ist ja Geist. Kommt rein, setzt sich in mir frei und beginnt mich zu beeinflussen. Du kannst dir vorstellen, ein Holzbalken, von außen super gestrichen, der sieht stabil und stark aus, obendrauf ist aber irgendwo ein Loch, es tropft, permanent tropft und irgendwann gammelt er von innen. Außen streichst du ihn, sieht toll aus. Dann kommt eine Belastung, er bricht durch und du stellst fest, oh. Und so ist diese Spalte, wenn wir den Mantel nicht komplett in Christus, wenn wir nicht ganz in Christus sind, kommt der Teufel. Und die Wirkung ist, wir werden ausgehöhlt und glauben immer noch fest, in Christus zu sein. Dabei hat er uns innerlich schon in Distanz gebracht. Und wie zeigt sich das, wenn alte Sünden wieder auftauchen, alte Gewohnheiten wieder in unser Leben reinkommen, Einzug halten, alte Lust, alte Abhängigkeiten kommen wieder in, und ich muss damit kämpfen. Woher kommt das? Mein Mantel hat Risse bekommen. Und dann sagt Paulus, Leute, seid ehrlich voneinander. Die Auswirkung kann ich sehen. Die muss niemand offenbaren. Und ich glaube nicht, dass Paulus das meint, wenn er sagt, seid ehrlich, sondern es geht tatsächlich darum, ehrlich zu sein, voreinander bezogen auf unsere Errettung, auf unseren Stand in Christus. Ja? Wir lesen in 2. Korinther 5,17 über den neuen Mantel. Wenn also jemand in Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vergangen. Etwas Neues ist entstanden. Also komplett angezogen, komplett zugeknüpft, komplett Christusähnlich. Das sagt Paulus den Ephesern und uns vielleicht auch. Und dann sagt er, darum legt alle Falschheit, alle Lügen ab. Also Sünde oder wenn der Zorn manchmal durchknallt, passiert ja manchmal, ne? Da kommt Jesus, du bist so voller Liebe, die erste Liebe, wie waren wir da? Wir haben alle umarmen können, egal was er uns getan hat, wir sind so mit Jesus erfüllt. Irgendwann merken wir, da knallt Zorn wieder durch. Autsch. Und wir reagieren böse und wundern uns hinterher, oh Mann ey, was stimmt nicht mit mir? Und die nächste Frage ist dann, was ist die Ursache? Wo ist der Riss? Wo ist der Schlitz, wo der wo das Alte, der Heilige Geist macht es ja nicht. Der Teufel wird dann kommen oder der Dämon wird kommen und versuchen Einzug zu halten und uns zu zerstören. Kann ich das so sagen? Können Christen von Dämonen besessen sein? Ja. Ja. Können. Er kommt nicht in unseren Geist rein. Aber durch Augen, durch Ohren, durch das, was wir tun, geben wir ihm Raum. Und Dämonen sind ja Geister. Und dann kommen sie und nehmen, je nachdem, wie viel Raum wir ihm bieten, wie lange wir ihm Raum geben, kommen sie und manipulieren uns und zerstören uns. Und wir brauchen Befreiung dann. So einfach ist es. Also, wir können besessen sein von Dämonen, auch Christen. Ich glaube nämlich, dass der, und da bin ich überzeugt von, dass in dem Moment, wo wir das erste Mal komplett in Christus sind, dann heißt es doch, siehe, ich mache alles neu. Alles neu heißt alles neu. Jesus sagt alles neu. Das ist alles neu, alles. Alles. Alles, alles, alles. Nun ist der Körper an alte Gewohnheiten gebunden vielleicht noch. Und dann brauchst du Begleitung, damit der Körper das auch mit Hilfe los wird, die alten Gewohnheiten. Wenn ich das aber nicht tue und mich nicht mit Gottes Geist fülle, nicht mit seinem Wort fülle, wenn ich nicht in Gemeinschaft bin und die Gemeinschaft hilft mir im Glauben, den Weg zu gehen, ein heiliges Leben zu führen, hey, dann werden wir zurückfallen. Und dann kommt der Teufel eben durch diese Türen, die wir auflassen. Und was macht er? Besetzt uns. Dann brauchen wir Befreiung. Ja. Und woher weiß ich, ob ich Befreiung brauche? Sobald diese alten Dinge, die früher in meinem Leben waren, so wie Zorn zum Beispiel, ne? Mann ey, ich hatte auch danach noch zu tun, damit loszuwerden. Alte Süchte kommen zurück oder du hast Stress und dann greifst du, ich weiß nicht wozu, zur Flasche, zur Zigarette oder keine Ahnung, was bedeutet das? Deine Hilfe ist nicht in Christus, sondern in, du fällst zurück, alte Gewohnheiten, die Tür ist offen, du greifst in etwas, was früher in der Welt normal war, als du noch nicht geboren wurdest von neuem, ja? Das sind alles Zeichen dafür, dass unser Glaube, Beziehung zu Gott immer mehr in Distanz gerät. Und Paulus sagt, Leute, lasst uns hier ehrlich sein. Der Umgang miteinander offenbart, ob ich in Christus bin, oder ob ich in Distanz bin und einfach nur sage, ich bin religiös, Christ, hab diesen Mantel an, ich weiß, wie man reden soll. Aber wenn es darauf ankommt, knallt Sünde raus, Böswilligkeit. Und das offenbart unseren Stand. Und dann sagt Paulus, lasst uns ehrlich, seid ehrlich voreinander. Ehrlich über die Beziehung zu Gott zuallererst. Ja? Weil dann fällt alles andere ab. All dieser Diebstahl verschwindet dann einfach wieder. Dieses, ich greife zu meinen alten Drogen, die mir geholfen haben, mich runterzukommen. Das verschwindet alles wieder. Warum? Weil der Geist Gottes in mir sich ausbreitet und ich atme frei. Und ich, oh, Halleluja. Und kann zur Ruhe kommen, wenn es drauf ankommt. Setz mich hin auf meinen Stuhl, der Stress kann ruhig Stress sein. Ich sage, danke Jesus, ich muss erstmal Gottes Wort lesen. Psalm 1, Psalm 23, Psalm 103, Psalm 91. Und ruhe erstmal und Gott regelt alles für mich. Und kein Zorn knallt mehr raus. Ich greife nicht zu alten Hilfsmitteln, um runterzukommen und mich zu beruhigen. Schaut, was da steht, was wir gelernt haben, was Jesus uns gelernt hat, was die Jünger gelernt haben, wie wir damit klarkommen sollen. Also erstmal, können wir besessen sein? Ja. Lass uns Apostelgeschichte lesen, Kapitel 10, Vers 38 und 1. Johannes 3 bis 8. Das ist ein Kontext, ein Zusammenhang mit, genau, Gott hat Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt. Wurden wir auch, oder? Als wir Kinder Gottes geworden sind. Genau dasselbe. Gott war mit ihm, also Gott war oder ist mit uns und so zog er umher und tat den Menschen Gutes, heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Ganz erstaunlich, er heilte, die in seiner Gewalt waren, also besessen und krank. Wird einfach so benannt. Und dann, wer in Sünde lebt, stammt vom Teufel, denn der sündigt von Anfang an. Der Sohn Gottes ist ja doch erschienen, um die Taten des Teufels zu vernichten. Also der Zusammenhang ist da, oder? Befreiung, Besessenheit, Krankheit, Teufel. Kind Gottes, Wenn es mir schlecht geht, dann gehe ich das Ding an. Ich lasse es nicht stehen und frage, wieso ist das so und nicht so, wie im Wort Gottes steht. So haben die Apostel uns gelehrt, geht das mit dem Wort Gottes an. Und dann gucken wir gleich weiter, wie es weitergeht. Also, in 28, Vers 28 lesen wir wieder, wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch anderen etwas geben, die in Not sind. Und dann bis einschließlich Vers 31. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen, vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen, hilfreich sein, denn dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Und dann passt das alles in Vers 31 nicht mehr in uns. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei, verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Wow. Es gab den Moment, total heilig, neu. Und es war auch eine Phase, wo wir so gelebt haben, ganz sicher. Jeder von uns. Dann kommt die Phase der Unaufmerksamkeit, auf der Kante gehen, ja, und vielleicht einen Knopf mehr öffnen, so ein Coolness-Knopf hier, weißt du, so bis hier auf. Und wir lassen Dinge zu und wundern uns dann, hey, komisch. Und dann geht's, jetzt Paulus fordert heraus, Leute, kehrt um. Tut das weg, hat keinen Platz in der Gemeinde, hat keinen Platz in uns, in dir und in mir. Und wie man das macht, ist ganz einfach, steht im Wort Gottes, lesen wir gleich. Das ist so, Gottes Wort ist so erstaunlich. Wenn man sich dran hält, wird man geheilt und kommt in diesen Frieden rein. Aber ich muss es tun. Der dritte Aspekt, den wir uns anschauen, ist, ehrliche Nachahmer Jesu Christi zu sein. Aus dem Text heraus für heute. Also, Christen haben Kraft und Autorität, Heilung freizusetzen, Vergebung freizusetzen. Vergebung bedeutet, Vergebung, ich selbst werde geheilt. Vergebung jemandem aussprechen bedeutet, du setzt die Person frei, dass er von der Last dieser Unvergebenheit frei wird und dann wird Heilung fließen. Ja? Du hast Verantwortung, jemanden zu heilen durch Vergebung aussprechen, indem du ihn loslässt. Dann kann der Gegenüber geheilt werden und Heilung empfangen. Das ist unsere Autorität. Und das findet dann an Vergebung an, und die Auswirkung an Geist, Seele und Körper statt. Ja? Vergebung setzt Leben frei, in mir und im Gegenüber. Und dann steht in Vers 32, Epheser wieder bis Epheser 5, 2, seid stattdessen freundlich, mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Folgt in allem Gottes Beispiel, denn ihr seid seine geliebten Kinder. Euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns geliebt hat, denn er hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben. Und Gott hat Gefallen an diesem Opfer, dass wie ein wohlriechender Duft zu ihm aufsteigt. Wow, der Opfertod am Kreuz ehrt Gott. Das ist erstaunlich. Wir müssen nicht traurig sein, dass er gestorben ist am Kreuz, sondern uns freuen und es annehmen. Also, Vergebung ist die Waffe, falls in unserem Mantel ein Schlitz, ein Knopf sich geöffnet hat und der Teufel Einzug halten konnte, dass er wieder verschwindet. Vergebung, das ist die Waffe. Ja, schauen wir uns gleich an. Also, und der vierte Aspekt ist gerettet und gesund sein. Gott will das und das ehrt ihn, wenn wir das annehmen. Psalm 23, da steht so ein knallharter Satz, knallschöner Satz drin, und zwar, alles, was da beschrieben wird, ich ehre dich, ich lade dich ein, ich segne dich und so und schütze dich und so weiter, steht, Und Gott tut das, damit Gott geehrt wird, damit es dir gut geht. Das ist so ein interessanter Aspekt in dem Psalm. Und Gott will, dass durch unser Leben, durch diesen guten, heiligen Stand Gott geehrt wird. Dass durch die Autorität, die wir im Geist haben, Gott geehrt wird. Ja? Wir lesen Jakobus 5, 16 und Jakobus 4, 6 und 7. Also, die Waffe, um das loszuwerden, um diese Besessenheit loszuwerden. Und ich spreche Besessenheit. Wenn wir das zugelassen haben, dann sind wir, wie tief das dann ist, ist ein anderes Ding. Aber wir brauchen Befreiung. Ganz einfach. Also, bekennt also einander eure Sünden, Schritt 1. Betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ah. Das Gebet eines Gerechten vermag viel und erweist sich als wirksam. Aber Gnade gibt es umso mehr. Deshalb sagt er, dem Hochmütigen widersteht Gott, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Unterwerft euch Gott, widersteht aber dem Teufel, dann wird er von euch fliehen. Easy, oder? Demut, Bekenntnis, Vergebung. Und wem sollen wir unsere Sünden bekennen? Mir alleine? Ja, das geht auch. Aber lass mich dir etwas erklären. So wie der Arm, allein getrennt, ein Glied, von der Gemeinde sterben wird, so glaube ich, dass wenn wir nicht einander unsere Sünden bekennen, ja, wir können Vergebung empfangen, aber ich glaube, es ist schwierig, sie anzunehmen. Weißt du warum? Ich glaube, wenn ich meine Sünden jemandem bekenne, dann habe ich einen Zeugen in der geistlichen Welt, dass mir vergeben wurde. Dem ich sie ausspreche, ist nicht dafür da, mich zu verdammen, sondern einfach zu bestätigen als Zeuge, wie vor einem Gericht, dir ist vergeben worden am Kreuz. Ja? Deswegen auch die Einladung, bekennt einer dem anderen eure Sünden. Dann fällt es dir leicht, Vergebung anzunehmen und zu verstehen und zu hören, wenn er mir dann sagt, hey, dir ist in Christus vergeben. Glaubt es endlich, nimm es an. Dann hat der Teufel nämlich was zu tun, Reis auszunehmen. Und zwar genau durch die Lücke, durch die er gekommen ist. Und dann wird Folgendes stattfinden. Die Sucht, die du hattest, der Zorn, der dich manchmal immer noch in dir explodiert, geht dann. Weil der Dämon verschwindet. Weil du bekannt hast und weil dir bestätigt wurde, dir ist vergeben worden. Einfach, oder? Simpel. Das wurde uns beigebracht. Machen wir das. Wenn wir in Freiheit leben wollen, in Frieden, in Gelassenheit, dann ist das der Weg. Und glaub mir noch etwas. Das ist Gottes Wort. Wenn jemand das nicht tut und sagt, ah, es wird schon irgendwie, ich bin ja Kind Gottes. Wenn jemand den Weg als Christ parallel zur Gemeinde geht und keiner Kleingruppe, keinem christlichen Kreis angehört, ja, ich bin noch geheiligt, glaub mir, du läufst daneben. Christus ist einmal am Kreuz gestorben. Christus hat einmal etwas gesagt. Christus hat einmal das für uns freigesetzt und sein Weg, wie wir das empfangen, ist der Weg im Wort Gottes. Versuchen wir es auf eine andere Art und Weise, belügen wir uns und wir belügen uns gegenseitig. Verstehen wir? Ja, nicht so einfach. Doch einfach. Also, was machen wir damit? Wir lesen einfach im Text weiter. Und empfangen gleich Heilung, Befreiung durch Bekenntnis. Einfach. Lass uns beim Zorn bleiben. Je nach Charaktereigenschaft, dann hast du mal dies oder mal jenes, womit du kämpfst. Bei mir war es eben der Zorn, Impulsivität und Angst vor mir selbst. Ne? Und irgendwann fragst du, woran kommt das? Wo ist die Wurzel? Bis du dann irgendwann hingehst und sagst, ey, ich muss mal reden. Und ich weiß noch heute, was Befreiung ist. Es war nicht dramatisch, aber es war eine Befreiung. Und dann war es weg. Zorn war weg. Einfach so. Okay, wir lesen weiter. Epheser 5, ab Vers 4. Genauso wenig haben Obszönitäten, gottloses Geschwätz, anzügliche Witze, etwas bei euch zu suchen. Bringt vielmehr bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck. Also nochmal, wenn diese Dinge leicht über unsere Lippen kommen, ja, zweideutiges Reden, Witze auf Kosten anderer, dann ist es ein Zeichen. Also ich kann fünfmal in der Woche in der Kirche sein, dann ist es ein Zeichen für mein unsauberes Herz, beziehungsweise meine Distanz zu Gottes Heiligkeit. Mit der Auswirkung, dass wenn es in mir ist, ich nicht in den Himmel kommen werde, weil Unheiligkeit in mir ist und sie manifestiert sich durch doppeldeutiges Reden und diese Dinge, die wir lesen. Paulus sagt hier, Leute, lasst uns ehrlich voreinander sein. Nicht auf Bezug auf mein doppeldeutiges Reden oder Zorn, sondern lasst uns ehrlich sein, was unsere Beziehung zu Gott betrifft. Verstehen wir den Unterschied? Die Sünde ist offensichtlich, die muss man mir nicht erzählen, die muss niemandem erzählt werden, was wir falsch tun oder nicht. Es geht um unsere Beziehung, die keiner sieht, aber die sich offenbart durch das, was wir tun. Ja? Und Paulus ist da so klar, hört zu, was da steht. Und es hat eine Konsequenz. Und wir können uns da auch nichts vormachen. Ja, ich bin Christ. Ja, ich komme sowieso in den Himmel. Kein Ding, Gott ist so liebevoll und gnädig. Keine Sorge, das bisschen, nicht schlimm, nicht schlimm. Das heißt nicht umsonst, bevor der Tag zu Ende ist, klär das mit deinem Bruder, wenn du Stress hast. Warum? Warum sollst du nicht in Sünde schlafen gehen? Stell dir vor, du wachst morgens nicht auf. Dann ist Sünde in dir, Unheiligkeit, nicht bereinigt. Und dann stehen wir vor Gott. Gott ist heilig, aber da ist Unheiligkeit. Verstehen wir dieses Ding, was dann nicht funktioniert? Keine Chance, in den Himmel zu kommen. Und ich will dir keine Angst machen. Es gibt Dinge, die wir auch unwissentlich tun, weil wir das noch nicht verstanden haben. Gott ist gnädig. Aber wenn wir bewusst Sachen nicht bereinigen, nicht aus unserem Leben räumen und sie so mitschleifen lassen, ist das bewusst eine Distanz, die wir zu Gott einhalten. Ein bewusst unheiliges Leben führen, bewusst auf der Kante, naja, gerade so gut genug. Leute, das ist gefährlich. Paulus sagt, lass uns ehrlich sein. Also, genauso wenig haben Obszönitäten, gottloses Geschwätz, anzügliche Witze etwas bei euch zu suchen. Bringt vielmehr bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck. Denn über eins müsst ihr euch im Klaren sein. Keiner, und das ist echt eine Aussage, denn keiner, der ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält oder von Habgier getrieben ist. Wer habgierig ist, ist ein Götzenanbeter. Hat ein Erbe im Reich von Christus und von Gott zu erwarten. Oh, verstehen wir diese Aussage? Ehrlichkeit? Das ist Gottes Wort. Ich sag's nicht, ich lese nur vor. Also, lasst euch von niemand mit leeren Behauptungen täuschen. Denn gerade wegen der eben genannten Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Warum bricht er über die herein? Weil er Sünde ist. Gott ist auf die Sünde zornig, nicht auf den Menschen. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Wow. Ich würde viel lieber über Gnade reden, über Liebe. Gott ist gut und das ist er auch. Gott liebt die Menschen so sehr. Er hat seinen Sohn ans Kreuz nageln lassen. Verstehen wir das? Und dann können wir auch uns, glaube ich, vorstellen, wenn wir im Umgang mit Sünde so leichtfertig umgehen und das mit Füßen treten. Ah ja. Und dem Raum und dem Teufel Raum geben. Und er verführt uns. Und wir werden rausgekickt und glauben immer noch, weil wir uns ja religiös bewegen, nicht wahr? Glauben immer noch gerettet zu sein. Weil wir ja einen Dienst in der Gemeinde haben oder auch zwei. Sonntag im Gottesdienst sitzen, das gilt für mich ja auch. Aber in der Praxis kommen Dinge durch, wo wir genau wissen, da ist was falsch. Hey, wo ist die Band? Oder darf ich die Band da vorne bitten oder heute nicht mehr? Ja, cool. Nein, ja, Gott anbeten. Wir würden es auch in einer einfachen Besetzung machen. Oder a cappella, oder? Halleluja. Trotzdem bin ich froh, dass wir so einen tollen Dienst haben, wie viele andere Dienste. Also, ich möchte jetzt echt Gelegenheit geben, zu fragen, dass du dich selbst echt fragst und ich mich auch. Was ist eine Wurzel für, keine Ahnung, Zorn? Oder was ist eigentlich der Auslöser, dass ich wieder zu alten Dingen zurückgreife, wenn ich mich beruhigen will? Vielleicht zum Koks. Beruhigt Koks? Ich glaube schon, ne? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Gott sei Dank, ich weiß es nicht. Manche nicken, manche nicht. Aber verstehen wir die Ernsthaftigkeit? Was ist die Wurzel? Und Gottes Wort ist klar, die Wurzel muss raus. Wenn man die Wurzel kappt und sie einander bekennt, dann verschwindet dieser Rauch, der dämonisch in uns irgendwie angehaftet ist. Er läuft, flieht, er kann nicht anders. Wow. Ja, lass uns die Augen schließen, drüber nachdenken. Wo stehe ich? Ist da irgendetwas, wenn ich heute Abend schlafen gehen würde? Oder ich bin mittlerweile schon 50 fast und würde heute abends nach Hause gehen, bin ich mit Gott versöhnt? Ist da nichts? Wow. Also, und ich biete es dir echt an, wenn du sprechen möchtest, komm einfach nach vorne. Hier sind älteste Jugendleitung, ja, wenn jemand aus der Jugend reden will, Juri Jugendleiter ist auch hier, Martin ist hier, hey. Und es geht darum, einander zu bestätigen, dass dir vergeben, dass uns vergeben wurde. Nicht um Verdammen, nicht ich behalte es und nein, wenn ich Gespräche hatte, dann weiß ich am nächsten Tag gar nicht, worum es ging, weil das will ich gar nicht, ist weg. Es ist bei Gott, bei Jesus vergeben, tschüss aus, geheilt. Papa, und so spreche ich das jetzt einfach aus. Heiliger Geist, du gehst durch unsere Herzen, du wohnst in uns und offenbar uns jetzt wirklich, wie klar wir vor dir sind und voreinander, bezogen auf unsere Vergebung, Erlösung, auf unseren neuen Mantel. Vater, und wenn sich ein Riss irgendwo da aufgetan hat, wo wir Schwierigkeiten haben, wo wir merken, Altes kehrt zurück, zeig uns die Ursache, Gott, damit wir wieder in diese erste Liebe reinkommen, in diese Verliebtheit mit dir, in deinem Herzen sein können, Jesus, ohne dass da irgendein Hindernis ist, ohne dass irgendein Zweifel ist, in dieser Leichtigkeit und Freiheit, heilig, geheilt. Halleluja, danke Jesus. Aber wir wollen dich jetzt anbeten. Wir werden noch ein Lied singen, dich gemeinsam anbeten. Und ich spreche Mut aus für jeden, der sagt, ich will loslassen und bekennen und dann wird er auch Vergebung empfangen. Und ich danke dir jetzt, dass du diese Sicherheit und Zusicherung aussprichst. Danke dafür, Papa. Danke, Herr. Amen.